Herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, euch alle heute hier zu sehen. Ich freue mich, dass wir Gottesdienst zusammen feiern, dass wir auch heute wieder auf Gott hören wollen, was er uns heute zu sagen hat. Und wir haben es schon gehört, um ein bisschen, um was es geht, und wir wollen auch gleich einsteigen. In einem Gespräch, was ich neulich mit einem Bekannten hatte, wurde mir die Frage gestellt: Muss ich dieses Alte Testament, diese erste Hälfte der Bibel, die wir hier vorfinden, muss ich die überhaupt lesen? Wenn wir doch Jesus haben und das Evangelium, wie passt denn das zusammen? Wie passen diese 613 Gebote und Gesetze, dieser Gott, der richtet, diese Geschichten über die Menschen, die, sobald sie ein Gebot missachtet haben, sofort die krassen Konsequenzen tragen mussten, wie passt das eigentlich zusammen zu dem, was wir im Neuen Testament lesen, von diesem gnädigen Gott, von diesen Geschichten von Jesus, der auf die Erde kommt, der zu den Menschen geht, die Gebote missachtet haben, aber er hilft ihnen, er wäscht Menschen die Füße. Wie passt das zusammen? Brauchen wir das Alte Testament überhaupt? Vielleicht sind dir diese Fragen selbst auch schon mal gekommen, als du den ein oder anderen Text aus dem Alten Testament vor dir hattest. Vielleicht hast du solche Fragen auch schon von jemandem anderen gestellt bekommen. Und wenn es dir so geht, dann sage ich dir, du bist damit nicht alleine. Im zweiten Jahrhundert gab es einen Christen, der hieß Markion. Und dem ging es genauso. Er hat diese beiden Testamente, beziehungsweise nur das Alte Testament gelesen. Das Neue stand zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz. Aber er hat das nicht zusammengebracht. Dieser Gott aus dem Alten Testament, dieser richtende, gesetzesorientierte Gott. Und dann dieser liebende und gnädige Gott, der in Jesus Mensch wird und auf diese Erde kommt. Und Markion war ziemlich pfiffig. Was hat er gemacht? Er hat sich eine eigene Bibel zusammengestellt, hat das Alte Testament einfach rausgestrichen und alle Texte, die im Neuen Testament sind, die irgendwie auf das Alte hinweisen, einfach rausgestrichen. Ziemlich radikal. Aber geht es uns nicht manchmal auch so, wenn wir manche Texte anschauen, wo wir denken, boah, das einfach raus, das am besten einfach nicht, Dinge, wo wir es nicht verstehen, wieso steht das da, was wir vielleicht auch mit unserer Zeit nicht zusammenbringen. Aber ich habe hier die Bibel, und wenn ihr sie aufschlagt, wir haben immer noch das Alte und das Neue Testament. Markion hat sich scheinbar nicht durchgesetzt. Wie können wir das zusammenbringen? Und wie steht Jesus eigentlich zum Alten Testament? Wie steht Jesus eigentlich zwischen diesen beiden Büchern und was bedeutet das für uns? Und um diese Frage soll es heute in unserer Predigt gehen. Und ich habe unsere Predigt genannt: Jesus, das Alte Testament und wir. Wir steigen ein in unsere Predigtreihe, die wir seit den letzten Wochen angefangen haben, über die Bergpredigt, über die Lehre von Jesus, wo er das zusammengefasst hat, was ihm besonders wichtig war, wo er gesagt hat, das müsst ihr, will ich euch mitgeben, wo er uns zeigt, was es bedeutet, Christ zu sein, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Lass uns gemeinsam Matthäus 5, Vers 17 bis 20 lesen. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt, und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Lasst uns diesen Text einmal Schritt für Schritt durchgehen, was Jesus hier meint. Wenn Jesus hier von den Gesetzen und den Propheten spricht, dann meint er damit das, was wir heute das Alte Testament nehmen. Und ganz zentral darin die Tora, die fünf Bücher Mose, die ersten Bücher, die wir, wenn wir die Bibel aufschlagen, sehen. Was hat es damit auf sich? Und wie können wir diese Gesetze und Gebote, die wir im Alten Testament finden, wie können wir sie verstehen, ein bisschen näher bringen? Und um dem auf die Spur zu gehen, müssen wir uns dieses Wort Tora mal ein bisschen näher anschauen. Hier wird es mit Gesetz übersetzt. Ich finde das aber nicht ganz so passend, weil es viel mehr bedeutet, dass es hier eine Weisung ist. Die Gebote und Gesetze, die wir im Alten Testament finden, sind eine Wegweisung, die Gott den Menschen damals gegeben hat, um ihnen zu zeigen, wie sie ein Leben in Frieden, wie sie ein Leben, wie er es sich eigentlich vorgestellt hat, wie sie das leben können. Wegweisung. Hier sind keine Regeln, die euch in irgendeiner Weise einschränken sollen, sondern hier zeigt Gott, wie Leben gelingen kann. Und wenn wir diese Gebote und diese Texte mal so lesen, dann ist das ein riesiger Unterschied, weil wenn wir an Gesetze denken, dann habe ich das Bild im Kopf von roter Ampel, von 30er-Zonen, von Steuererklärung, alles, was so ein bisschen nervt, was man am liebsten eigentlich umgehen will, was Zeit kostet. Aber Gottes Gebote waren nie so gemeint. Sie sollten uns Menschen nie knebeln oder irgendwie festhalten, sondern sie sind dafür da, um uns zu bewahren. Sie sollen uns Orientierung geben. Man kann es so ein bisschen vergleichen mit einer gefährlichen Bergstraße, mit dem Geländer an einer gefährlichen Bergstraße. Sie soll uns nicht beschränken, sondern sie soll uns daran hindern, dass wir nicht in die Tiefe stürzen. Oder die Spielregeln beim Fußball, die nicht dafür da sind, um uns den Spaß zu verderben, sondern ohne sie gäbe es kein faires Spiel. So wäre nur Chaos und jeder würde machen, was ihm gefällt. Und erst durch die Regeln, wie auch immer sie ausgelegt werden, darüber lässt sich wahrscheinlich streiten, sie sind dafür da, dass das Spiel funktioniert und dass es für alle Seiten Freude macht. Und so müssen wir diese Gesetze und Gebote der Tora verstehen. Gottes Wegweiser für sein Volk, damit sie Freiheit und Frieden und Gemeinschaft miteinander haben können, miteinander leben können. In einer Beziehung zueinander und einer Beziehung zu Gott. Und wenn wir diese ersten Bücher lesen, dann lesen wir, wie Gott sich dieses eine Volk aussucht, Israel. Und weil er an ihnen zeigen wollte, wie so ein Leben aussieht, wie Gott es sich eigentlich vorgestellt hat, wie wahrer Frieden eigentlich aussehen sollte, wie Gott es sich ursprünglich gedacht hat, wie wir miteinander umgehen sollen und welche Rolle Gott in unserem Leben spielen sollte. Und er sagt ihnen, ihr sollt diese Freiheit, die ich mir für euch wünsche, ihr sollt sie erleben. Aber was ihr dafür tun müsst, damit ihr das erlebt, ist, dass ihr diese Ordnung einhaltet. Das meint das Gesetz im Alten Testament. Was hat es mit den Propheten auf sich? Die Propheten können wir uns so ein bisschen vorstellen wie die Navi-Stimme im Auto, die sagt, bitte wenden, Sie haben die Ausfahrt verpasst. Die Propheten waren von Gott geschickte Menschen, die das Volk immer wieder daran erinnert haben, wieder zurück zu diesen Ordnungen hin, zurück zu Gott zu führen. Kommt zurück zu Gott, vertraut ihm. Und jetzt kommen wir zu unserem Text von heute. Jesus spricht hier zu Juden, Menschen, die also mit den Tora und mit den Propheten aufgewachsen sind, die sich sehr gut auskannten in dem Alten Testament. Und auch tauchen hier in dem Text zwei Personengruppen vor, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Man kann sagen, das waren die Pastoren der damaligen Zeit, die Theologie studiert haben und die das Alte Testament auswendig konnten. Und die sehr bis ins kleinste Detail darauf geachtet haben, dass diese Ordnungen, die dort geschrieben sind, eingehalten werden. Und jetzt kommt dieser Jesus, dieser Lehrer und sagt etwas darum. Und sie sind ganz gespannt, wie Jesus jetzt darauf reagiert, was er zu diesem Alten Testament, zu diesen Gesetzen sagt. Was bedeutet das Alte Testament für Jesus? Und ich habe die Predigt in zwei Teile eingeteilt. Im ersten Teil, in den ersten zwei Versen, 17 und 18, wollen wir uns anschauen, in welchem Verhältnis steht Jesus eigentlich zu den Gesetzen? Und im zweiten Teil, was bedeutet das eigentlich für uns? Jesus beginnt in Vers 17 und sagt, denkt nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz oder die Propheten aus der Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um aus der Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Das ist ein Statement von Jesus. Ich bin nicht gekommen, um die Gesetze, Propheten, das gesamte Alte Testament außer Kraft zu setzen. Und er bestärkt das Ganze nochmal, indem er sagt, nicht ein einziger Buchstabe von diesem Gesetz, von diesen Geschichten, die wir hier lesen, soll vergehen, bis diese Erde einmal zu Ende geht. Und ich finde das eigentlich eine ziemlich klare Aussage von Jesus, wo eigentlich nicht viel Deutungsspektrum das zulässt. Das Alte Testament und alles, was dazugehört, darf nicht entfernt oder verändert werden, sondern es bleibt bestehen. Ich weiß nicht, wie Markion diese Verse gelesen hat, wahrscheinlich hat er sie einfach rausgestrichen. Aber so ist das manchmal. Manchmal, wenn wir die Bibel lesen, dann stoßen wir auf Verse, die wir lesen und nicht wirklich nachvollziehen können. Wieso sagt Jesus das jetzt hier in dem Moment? Warum steht das da? Aber wenn wir glauben, dass die Bibel und alles, was darin ist, Gottes Wort ist, dann ist es nicht die Lösung, einfach Dinge rauszustreichen oder nicht zu lesen, die wir nicht verstehen. Und so sagt Jesus ganz klar, das Alte Testament und alles, was darin ist, gehört zu Gottes Wort dazu. Jesus sagt hier aber nicht nur, dass all das bestehen bleibt, sondern er sagt hier noch etwas, etwas, was ganz entscheidend ist, um zu verstehen, welche Bedeutung Jesus für das Alte Testament hat, worin diese Beziehung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament besteht. Und er sagt, ich bin gekommen, um zu erfüllen. Alles muss sich erfüllen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, wie er einsteigt, ich bin gekommen. Jesus stellt ganz zu Anfang ganz deutlich klar, welche Autorität er hat. Er ist gekommen, nicht aus irgendeinem Zufall, sondern er ist gekommen mit einem ganz, ganz eindeutigen Ziel. Er ist gekommen, um zu erfüllen. Er ist Mensch geworden, er ist uns begegnet, er ist uns nahebar gekommen, mit dem Ziel, das Gesetz und die Propheten und alles, was wir darin lesen, zu erfüllen. Wie können wir das verstehen? Was meint Jesus hier? Wie ich vorhin ein bisschen eingestiegen bin, ist die Tora Gottes Wegweisung für uns, wie ein Leben gelingen kann, wie er es sich vorgestellt hat, nach seiner Ordnung. Es ist diese Geschichte, die wir darin lesen, von dem Volk Israel, dass ein Bund mit Gott eingeht, was ihnen ermöglicht, bereits hier auf dieser Erde ein Stück vom Himmel zu erleben. Sie dürfen in Gemeinschaft sein mit Gott, wenn sie sich an seine Ordnung halten. Und wir lesen davon, wie dieses Volk tatsächlich Frieden erlebt. Wir lesen von Wundern, die Gott tut, wie er sie aus Unterdrückung befreit, wie er ihnen beisteht, wie er sie auch mit Essen und alles versorgt. Und es geht ihnen gut, sie erleben Wachstum. Aber wir lesen auch ganz ungeschönt, wie dieses Volk immer wieder daran scheitert, ein Leben in Frieden und Gerechtigkeit zu führen und sich an Gottes Ordnung zu halten. Und in 2. Mose 32 wird das ganz deutlich nochmal auf den Punkt gebracht. Der Herr sagt zu Mose, es hat nicht lang gedauert, bis sie den Weg verlassen haben, den ich ihnen mit meinen Geboten gewiesen habe. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann merken wir, dass diese Geschichten wie in einem Kreislauf gefangen sind. Ich habe mal versucht, das so ein bisschen grafisch darzustellen. Wir haben einen Gott, der sich wünscht, dass die Menschen zu ihm kommen, dass sie seine Ordnung annehmen und dass sie dadurch Frieden erleben, wie sie miteinander umgehen, dass sie in Nächstenliebe miteinander umgehen, dass sie nicht stehlen, nicht nur damit ihr eigener Besitz bei ihnen bleibt, sondern auch, weil das Miteinander dadurch gefördert wird. Und wir lesen weiter, wie sie auf einmal beginnen zu vergessen, dass es da diesen Gott gibt, der diesen Frieden für sie wünscht. Sie fangen an zu zweifeln, ob Gott wirklich es gut mit ihnen meint, ob Gott wirklich Frieden für sie wünscht, weil sie auf einmal in Krisen geraten, weil auf einmal kein Friede mehr da ist. Und sie gehen ihre eigenen Wege, sie versuchen es aus eigener Kraft zu schaffen, sie suchen sich ihre eigenen Götter. Und immer wieder lesen wir, wie das endet in Streit, Krieg und Leid. Weil auf einmal jeder beginnt, nach seinem eigenen Frieden, nach seiner eigenen Macht zu streben. Und dann kommen die Propheten, das Navi und sagt, kehrt um. da ist jemand, der euch wahren Frieden geben kann. Und sie erinnern an Gott und in ihrem Leid erinnern sie sich plötzlich, warte, da war doch mal jemand, der uns beschützt hat in der Vergangenheit. Und sie rufen zu Gott und sie kommen wieder zu ihm. Sie bitten um Vergebung, Gott vergibt ihnen. Und der Kreislauf beginnt immer wieder von vorne. Ich habe einen Freund und wir haben uns in allem immer richtig gut verstanden, bis auf eine Sache. Und da ging es darum, wenn wir Musik zusammen gemacht haben. Wir haben in der Band zusammen gespielt und jede Probe lief eigentlich gleich ab. Wir kommen hin, haben Spaß, wir fangen an und dann haben beide von uns eine Idee, wie das Lied besser gespielt werden sollte. Und jeder ist von sich der Meinung, dass das die bessere Idee ist. Meine hat natürlich immer gestimmt, aber das ist was anderes. Und es hat immer geendet, dass wir uns total gezofft haben, gestritten haben und die Probe dann eigentlich abgebrochen werden musste. Weil es ging nicht weiter, weil wir da beide sehr, ja, wir dachten beide von uns, wir wüssten es besser. Und dann sind wir auseinandergegangen, die Emotionen gingen ein bisschen runter und wir haben uns zusammengesetzt, wir haben Kompromiss gefunden und ein bisschen traurig zu sagen, das Ganze lief immer wieder von vorne, bis wir es dann irgendwann mal hingekriegt haben, und die Band sich aufgelöst hat. Ich bin ganz ehrlich. Beim Volk Israel und Gott war es auch immer wieder dieser Kreislauf. Leben mit Gott, Trennung von Gott, der eigene Weg wieder hin zu Gott. Und das gesamte Alte Testament ist für uns dadurch ein Beispiel geworden, was uns zeigt, dass wir Menschen es aus eigener Kraft nicht schaffen, Frieden in diese Erde zu bringen. Wir schaffen es nicht, diese Ordnung einzuhalten, die eigentlich Frieden in diese Erde bringen sollten, sondern was wir sehen und was wir lesen, ist, wie Menschen Chaos anrichten, wie Leid entsteht. Und wir lesen diese grausamen Geschichten von Menschen, die dem Leid ausgesetzt sind, die die Konsequenzen ihrer Entscheidung tragen müssen. Und wenn wir jetzt uns umschauen, dann merken wir, dass das nicht nur damals gegolten hat, sondern dass wir das heute immer noch so sehen. Und ich glaube, wenn wir die Geschichten unserer Zeit aufschreiben würden in ein Testament, dann würden die nächsten Generationen auch sagen, okay, das streichen wir lieber raus, das lesen wir nicht so gerne. Immer, weil es uns schonungslos aufzeigt, dass der Mensch tief im Inneren, und da sagt die Bibel, dass die Bibel ganz eindeutig böse ist, und weil das Alte Testament uns aufzeigt, was für Konsequenzen das hat, und das liest sich einfach nicht so schön. Auf der anderen Seite, und das kann man manchmal übersehen, wenn wir das Alte Testament lesen, sind die Geschichten des Alten Testaments auch ein Beispiel dafür, was für ein großartiger und gnädiger Gott wir eigentlich haben. Ein Gott, der, egal wie oft auf seinen Namen gespuckt wurde, wie oft sie ihm den Rücken zugekehrt haben, er ein Gott ist, der sich niemals abwendet von Menschen. Immer wieder lesen wir von Geschichten von diesem gnädigen Gott, der sich nichts mehr wünscht, als dass wir zu ihm kommen, dass wir Freiheit und Frieden erleben. Und bereits im Alten Testament finden wir immer wieder deshalb Versprechungen und Vorhersagen, gerade bei den Propheten, dass Gott eines Tages jemanden schicken wird, der wahren Frieden ermöglicht, der diesen Kreislauf zum Stillstand bringt. Und genau hier kommt Jesus ins Spiel. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die Tora abzuschaffen, sondern sie zu erfüllen. Für uns und an unserer Stelle. Jesus tritt in diese Geschichte mit ein. Er durchbricht diesen Kreislauf und er übernimmt diese Treue, die wir nicht halten können. Und er lebt diese Ordnung perfekt durch, diesen Gehorsam zu Gott. Und er zeigt uns, wie ein Leben in dieser Beziehung zu Gott aussieht. Und weil er das tut, eröffnet er uns einen Weg, wirklich Frieden mit Gott zu haben. In 2. Korinther 5 heißt es, denn der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jesus erfüllt die Tora nicht nur mit Worten und Taten, sondern er trägt diese Konsequenzen, die so harten Geschichten, die wir im Alten Testament lesen, diese Konsequenzen, er trägt sie am Kreuz und er stirbt, wo wir hätten eigentlich sterben sollen. Jesus übernimmt die Last unserer Unvollkommenheit, unseres Fehlers, unseres Ungehorsams. Er lebt nicht nur diese Treue, die wir nicht halten können, sondern er trägt auch die Strafe, die uns zusteht. Und durch sein Opfer am Kreuz wird dieser ewige Kreislauf von Scheitern und Strafe durchbrochen und wir bekommen die Chance, Frieden mit Gott zu haben. Ein Frieden, der nicht dadurch entsteht, dass wir auf einmal die perfekten Christen sind, die alle Gebote einhalten, sondern durch das, was Jesus für uns vollbracht hat. Das Kreuz zeigt uns, dass die Tora erfüllt ist und dass die Gnade Gottes in der tiefsten Form greifbar wird für uns. Was sagt Jesus über sein Verhältnis zum Alten Testament? Er hat es nicht ignoriert, er hat sich nicht darüber hinweggesetzt, sondern er hat es erfüllt. Er hat die Gebote erfüllt, wie sie kein anderer Mensch hätte erfüllen können. Jesus ist derjenige, der die schwierigste Aufgabe in deinem Leben übernimmt, die du selbst nie perfekt schaffen würdest. Und er macht sie für dich fertig. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Was ist unser Verhältnis zum Alten Testament? Was bedeutet das Alte Testament und diese Geschichten und diese Gesetze jetzt für uns, wenn doch Jesus hier alles erfüllt hat? Und Jesus ist auch hier ganz klar, wenn eines dieser Gebote und auch nur das kleinste für ungültig erklärt oder wegstreicht, der gilt als der geringste im Himmelreich. Und wer danach handelt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wer euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Zunächst einmal ja, durch Jesus hat sich etwas grundlegend verändert. Weil er für uns bezahlt hat, haben wir durch den Glauben Zugang zu Gott, zu seinem Reich, zu seinem Himmel. Wir können das nicht durch Leistung verdienen, wir schaffen das gar nicht. Das Alte Testament zeigt uns das ganz eindeutig auf. Nur durch Jesus ist Erlösung möglich. Und das ist eine unglaublich befreiende Botschaft. Das ist die wunderbare Botschaft des Neuen Testaments. Deswegen sage ich auch, lest das Neue Testament zuerst, weil da ist die befreiende und wunderbare Botschaft. Jesus hat bezahlt. Wir können diese Freiheit, diesen Frieden erleben. Aber Jesus zeigt hier auch ganz klar auf, dass nur weil er das erfüllt hat, wir keinen Freifahrtschein bekommen, zu tun, was wir wollen. Wenn wir uns dafür entscheiden, zu Jesus zu kommen und das anzunehmen, was er für uns getan hat, dann schließen wir einen Bund mit Gott, wie Israel es damals gemacht hat. Aber nicht einen Bund, der auf Gesetzestafeln draufsteht, die wir abarbeiten sollen. In Jeremia 31, Vers 33 heißt es, ein Bund, ein Gesetz, was er in unser Herz hineinlegt, was er auf unser Herz aufschreibt. Es geht hier nicht mehr um einen äußerlichen Gehorsam, sondern es geht hier um dein Herz. Es geht um die innere Motivation von uns. Wenn wir an Jesus glauben, dann lassen wir ihn in unser Leben hinein. Er verwandelt unser Herz und unser Leben wird zu einem Leben in der Nachfolge. Wir laufen Jesus nach. Wir haben Jesus als unser Vorbild, wie er gelebt hat, sollen wir auch leben. Unser Herz soll für Jesus brennen, weil er uns frei gemacht hat, weil er das Gesetz erfüllt. Und der Glaube wird darin sichtbar, dass wir danach streben, diese Ordnung hier auf der Erde bereits einzuhalten, weil wir glauben, dass nur so Frieden und echte Beziehungen und ein erfülltes Leben möglich sind, schon hier auf der Erde. Wie soll das gehen, wenn doch die Bibel ganz klar sagt, dass wir das überhaupt nicht schaffen können? Wie sollen wir es schaffen, uns an diese Gebote und Ordnung zu halten? Und in Hesekiel 36 heißt es, dass Gott uns mit seinem Geist erfüllt. Er macht uns zu Menschen, die nach seinen Ordnungen leben, die seine Gebote achten, sie befolgen. Jesus gibt uns die Kraft, das zu tun. Er wirkt von uns von innen heraus. Unser Herz wird verändert. Und unser Leben folgt aus dieser Beziehung zu ihm. Wir leben nach diesen Gesetzen und diesen Ordnungen nicht aus Zwang, sondern aus Liebe und Dankbarkeit für das, was Jesus getan hat. Mein Papa ist handwerklich ziemlich begabt, ganz anders als ich. Und er liebt es, Projekte mit vollem Elan anzugehen. Aber er macht es nicht nach dem Motto, Hauptsache fertig, sondern er ist da ziemlich deutsch, würde ich sagen. So alles muss, geht Schritt für Schritt eingehalten werden. Es darf nichts irgendwie gemogelt oder drüber gefischt sein, sondern alles muss ganz perfekt so sein. Deswegen war die Zusammenarbeit mit ihm da meistens auch nicht so einfach. Aber genau so ist es mit unserem Leben mit Jesus. Wir leben nicht nach Gottes Geboten aus Zwang, sondern aus dieser inneren Motivation, weil unser Herz von ihm erfüllt ist, wegen dem, was er für uns getan hat. Und deswegen wollen wir auch diesen Frieden, den er uns in unserem Leben möglich gemacht hat, auch anderen Menschen zeigen, auch weitergeben. Wir machen es, weil wir einen Auftrag haben, weil wir eine Verantwortung haben, die wir dieses Geschenk schon angenommen haben. Dass wir diesen Frieden und diese Liebe nicht nur für unser Leben, sondern auch in das Leben unserer Freunde, unserer Nachbarn, unserer Kollegen bringen. Dass auch sie ein Stück vom Himmel hier auf Erden erleben können. Indem wir uns entscheiden, unserem Gegenüber zu vergeben oder dem unfreundlichen Kollegen trotzdem einen guten Morgen zu wünschen oder indem wir der Person, die uns begegnet und die traurig ist, indem wir auf sie zugehen und ihr fragen, ob wir sie helfen können. Nicht aus Zwang, sondern weil Jesus uns mit dieser Liebe begegnet ist. Und darin wird unser Glaube sichtbar. Ja, wir werden nicht gerettet, weil wir irgendwelche Gebote einhalten. Das können wir nur durch Jesus. Aber wir haben einen Auftrag als Christen, Frieden in die Welt zu bringen. Und ich glaube, was hier mit dem Geringsten im Himmelreich gemeint ist und dem, der viel gilt im Himmelreich, ist, dass wenn wir einmal im Himmel sind und wir haben Gottes Liebe weitergegeben, wir haben versucht, nach Gottes Geboten zu leben, dann ist unser Lohn, den wir im Himmel haben, dass uns all diese Menschen, die wir zu Jesus geführt haben, denen wir Frieden in ihr Leben gebracht haben, wo wir geholfen haben, dass Verletzungen geheilt werden, dass wir das wieder sehen werden. Das wird unser Lohn sein im Himmel. Dass wir Menschen begegnen, die wir zu Jesus geführt haben, die auch diesen Frieden erleben und dieses Leben bei Gott. Und deswegen sollen wir sogar noch mehr als die Schriftgelehrten und Pharisäer, die das schon ziemlich genau gemacht haben, sollen wir noch mehr unser Leben nach Gottes Geboten ausrichten. Wir sollen uns Jesus zum Vorbild nehmen, wie er gelebt hat. Ich komme zum Schluss. Sollen wir also das Alte Testament lesen? Gilt das für uns noch? Ja, es gilt. Aber durch Jesus hat sich etwas verändert. Durch Jesus haben wir den Zugang zu Gott bekommen, zu dem wahren Frieden, den wir selbst nicht schaffen können. Und wenn du diesen Frieden und diese Erlösung auch für dein Leben haben möchtest, dann lade ich dich ein, dein Herz ihm zu öffnen. Jesus will dir deine Last, er will sie dir abnehmen, alles, was dich hindert, selbst frei zu sein. Dein Leben muss nicht perfekt sein, auch nicht als Christ, das schaffen wir gar nicht. Es geht darum, dass wir Jesus vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Und für uns Christen, das Alte Testament bleibt für uns trotzdem ein Wegweiser. Und unser Glaube, er zeigt sich im Alltag Schritt für Schritt in kleinen und großen Entscheidungen, die wir jeden Tag fällen, indem wir Gottes Liebe leben und sie weitergeben. Und lass uns mit der Gewissheit leben. Gottes Wort bleibt gültig. Jesus hat die Last unserer Unvollkommenheit getragen. Und wir dürfen aus Dankbarkeit und Liebe leben. Amen. Lass uns zusammen ein paar Lieder